Die Deutschen lagen sich in den Armen, manche weinten vor Glück, die Mauer war gefallen. Die Bilder aus Berlin, die Bilder von 89 und 1990 gingen um die Welt, Deutschland einig Vaterland. Möglich wurde das aber nur durch diplomatische Bemühungen, durch Verhandlung und einen völkerrechtlichen Vertrag. DDR, BRD, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion haben ihn unterschrieben. Der 2+4-Vertrag trat am 15. März 1991 in Kraft. Damit sollte die volle Souveränität Deutschlands ermöglicht werden. Deutschland verzichtete endgültig auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie und das sollte Frieden in Europa garantieren. Doch im Jahr 2024 ist Krieg auf dem Kontinent. Der Krieg in der Ukraine könnte auch den 2+4-Vertrag betreffen. Das meint unser nächster Gast. Der Journalist und Verleger Peter Heisenko fürchtet eine Aufkündigung des Vertrags durch Russland. Herr Heisenko, herzlich willkommen.
Ja, danke. Grüß Gott aus München.
Der 2+4-Vertrag hat Deutschland Rechte gegeben, aber auch Pflichten. Welche Auflagen sind für Deutschland vorgesehen?
Naja, wenn wir die aktuelle Situation betrachten, dann ist wohl das Wichtigste, was da drin steht, dass deutsche Waffen nicht mehr in der Welt verwendet werden sollen in Kriegshandlungen.
Das bedeutet, dass Exporte von deutschen Waffen gar nicht mehr möglich sind? Oder was genau bedeutet das im konkreten Fall?
Nein. Wissen Sie, dieser ganze Themenkomplex ist heikel und wirklich vielschichtig. Es geht darum, unser Ex-Kanzler Schröder, der hat das ja schon festgestellt, dass damals Ende der 90er Jahre, ich glaube es war 99, wo die Bundeswehr in Serbien, Jugoslawien Bombenflugzeuge geschickt hat, dass das schon unrechtmäßig war. Also das hat ein Bundeskanzler, der es selbst angeordnet hat, festgestellt, dass das, was er da gemacht hat, schon nicht nur gegen den 2+4-Vertrag verstößt, sondern auch gegen unser Grundgesetz.
Wenn ich mich recht entsinne, sprach Schröder davon, dass ihm ein UN-Mandat gefehlt hätte, bezog sich aber nicht konkret auf den 2+4-Vertrag.
Nein, der bezog sich nicht konkret auf den 2+4-Vertrag, weil da die Vertragsteilnehmer ja nicht direkt berührt waren.
Das könnte jetzt möglicherweise anders sein. In Artikel 2 des Vertrags heißt es, von deutschem Boden darf nur Frieden ausgehen. Über Krieg und Frieden wird aber spätestens seit Beginn der russischen Invasion ja heftig diskutiert. Bundeskanzler Scholz sagte, Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Also wie interpretieren Sie Artikel 2 derzeit in der Anwendung?
Ja, ich bin der klaren Meinung, dass der gebrochen worden ist. Bei Jugoslawien schon ist er gebrochen worden. Und wissen Sie, unser Kanzler Scholz, der hat gegenüber England und Frankreich sehr klar festgestellt, was England und Frankreich in Bezug auf die Ukraine kann, das können wir nicht. Er hat allerdings versäumt, auszuführen, warum das so ist.
Wo sehen Sie die Begründung?
Naja, es ist ja so. Wir haben einmal diesen 2+4-Vertrag. Sie haben das schon angemerkt, was da so alles drin steht, was im Moment so ein bisschen wachsweich behandelt wird. Und dann haben wir das Problem, wir haben mit der BRD einen Sonderstatus und zwar weltweit. Wir leben im Waffenstillstand. Wir haben keine Friedensverträge, nichts in dieser Art. Und dieser Waffenstillstand und der 2+4-Vertrag, wenn man sich dann anguckt, was jetzt in der Ukraine passiert, was da von Deutschland an Waffen geliefert wird, an sonstiger Unterstützung und so weiter. Ja, was ist da mit dem Waffenstillstand? Weil es geht ja schließlich gegen Russland.
Die Zurückhaltung des Bundeskanzlers bezog sich in diesem Fall ja auf Taurus, bezieht sich aber nicht auf Artillerie oder andere Waffen. Also scheint er da einen Unterschied zu machen.
Ja, da ist das scheibchenweise weitergegangen, immer weiter. Am Anfang hieß es, wir liefern 5000 Helme, weil das sind reine Defensivartikel. Dann hieß es weiter, ja, Defensivwaffen. Dann kam die Diskussion, ach nee, jetzt schickt man dann doch ein paar Leopardpanzer runter. Und das wurde also Stück für Stück ausgeweitet. Und ich denke, der Kanzler Scholz hat das klar erkannt. Ich vermute, der Ex-Kanzler Schröder hat ihm da auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen, worum es wirklich geht, wenn mit deutschen Waffen russisches Gebiet direkt angegriffen wird. Dann sind wir an einer Stelle, wo man sagen muss, hier ist der Waffenstillstand irgendwo zumindest in Frage gestellt.
Nun wird den Russen vorgehalten, ihrerseits internationale Abkommen zu ignorieren. Und zwar eins, das noch jünger ist als der 2+4-Vertrag. 1994 im Rahmen des Budapester Memorandums hat die Ukraine zugesagt, eigene Atomwaffen abzugeben. Im Gegenzug sollten andere Länder, eben auch Russland, die Souveränität achten. Und das sei jetzt eben gebrochen durch den Einmarsch russischer Truppen.
Naja, das geht hin und her, da wirft jeder dem anderen vor, dass er irgendwas bricht, aber Tatsache ist einfach, dass eben von 2014 an innerhalb der Ukraine Zivilisten von den Kiew-Truppen umgebracht worden sind und diese Menschen haben sich schützen wollen vor diesen tausenden toten Zivilisten von den zerstörten Städten und allem, indem sie eben gesagt haben, wir wollen uns jetzt unter den Schutz Russlands begeben. Und das haben sie getan. Und Russland hat dann schweren Herzens, ich weiß das aus ersten Quellen, gesagt, okay, dann werden wir jetzt diesen Schutz gewähren. Und das ist das, was meines Erachtens dort stattfindet.
Sollte Russland jetzt zu der Überzeugung kommen, dass Deutschland den 2+4-Vertrag gebrochen hätte, welche Konsequenzen könnte das haben?
Oh, das ist weitreichend. Das ist ganz weitreichend. Also wenn man wirklich ins Extreme geht, dann bedeutet das, dass der 2+4-Vertrag einfach nicht mehr gültig ist, weil er gebrochen worden ist, egal von welcher Seite. Ein Vertrag, der gebrochen wird, der hat keine Gültigkeit mehr. Und das würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass die Existenz der BRD in ihrem jetzigen Zustand komplett auf dem Spiel steht, inklusive dessen, dass möglicherweise alle Verträge, die von der BRD nach 1990 abgeschlossen worden sind, ungültig sind, inklusive innereuropäischer Verträge.
Würde das auch bedeuten, dass Russland sich dann im Recht sieht, Truppen in Ostdeutschland zu stationieren? Sowjetischer Sektor in Berlin? Den wieder besetzen?
Im Prinzip ja. Also wir gehen dann zurück auf den Zustand vor dem 2+4-Vertrag. Und da hatten wir einfach zwei deutsche Staaten. Und ich meine, Russland hat sich punktgenau an alles gehalten, was in diesen 2+4-Verträgen vereinbart worden ist. Sie haben umgehend ihre Truppen abgezogen und so weiter. Wir wissen, was bei uns passiert ist, dass die Amerikaner ihre Truppen nicht abgezogen haben. Wir wissen, was anschließend passiert ist, die NATO-Erweiterung nach Osten. War alles mit den 2+4-Vertragen ausgemacht, das wird nicht stattfinden. Es hat trotzdem stattgefunden. Das heißt also, wir sind in einer Situation, wo wir einfach mal klar erkennen müssen, dass sich Russland immer, und zwar wirklich immer an alle Verträge punktgenau gehalten hat und der Westen hat es nicht getan und die BRD eben auch nicht.
Egal ob Bundeskanzler, Vizekanzler oder Außenministerin, die Deutschen sind der Ansicht, Russland agiere imperialistisch. Und solche Thesen, wenn die jetzt laut werden, könnte das ein Beleg für den russischen Imperialismus sein. Also Russland deutet den 2+4-Vertrag jetzt so, dass sie eigentlich einen Anspruch auf Ostdeutschland haben.
Nein, diese Deutung ist nicht da, sondern es geht nur darum, dass der Status anders ist. Also eigentlich kann ich nur lachen. Wenn irgendein NATO-Land, besonders Amerika, Russland Imperialismus vorwirft, also wer hat denn in den letzten 75 Jahren Kriege geführt gegen Gott und die Welt und alle möglichen Länder und wer hat es nicht getan?
Wie groß wird das Thema in Russland überhaupt diskutiert?
Nach den Informationen, die ich habe, wird es diskutiert, aber es ist noch nicht in einem Stadium, wo man sagen kann, dass jetzt virulent wird. Die Geschichte ist ja die, wir haben gerade in Bezug auf den Status von Deutschland so viele offene Enden. Eben das fängt damit an, dass wir im Waffenstillstand leben. Wir haben keinen Friedensvertrag, nichts in dieser Art und Weise. Auch diese Wiedervereinigung war völkerrechtsmäßig äußerst fragwürdig. Es gab keine Volksabstimmung. Es wurde dann zwar gesagt, ja, die Parlamente haben zugestimmt und so weiter. Aber das Völkerrecht sieht das anders. Das Völkerrecht will da eine Volksabstimmung und die haben wir nicht gehabt. Man hat uns auch eine Verfassung versprochen 1990 und die haben wir bis heute nicht. Und da sehen wir, wie offen die Fäden sind mit der berühmten deutschen Frage. Und ich denke, dass es im Wesentlichen darum geht, diese deutsche Frage jetzt vielleicht mal auf einen guten Status zu bringen, wo man sagen kann, die ist zukunftsfähig. Das, was wir im Moment haben, ist nicht zukunftsfähig.
Sehen Sie Ansätze in der deutschen Politik, dass solche Debatten geführt werden können?
Nein.
35 Jahre nach dem Mauerfall gerät der 2+4-Vertrag wieder in die Schlagzeilen. In Russland wird diskutiert, ob Deutschland gegen die Vereinbarung verstößt und ob Russland in der Konsequenz das Recht auf die ehemalige DDR hat. darüber sprachen wir mit Peter Heisenko, Journalist und Verleger vom Anderwelt Verlag. Herr Heisenko, herzlichen Dank.
Danke,